Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute soll es nochmal um das Thema Messen, Events gehen. Und dazu bin ich mit Stefan Weil verabredet. Der ist Geschäftsführer der Frankfurter Agentur Markgraf. Hallo Stefan.
Hallo Heiko.
Stefan, das, was wir im Moment ja so sehen, wenn man sich mal die Bereiche Messe, Events anschaut, ist, dass es auf der einen Seite nach Corona einen ganz starken Trend zum Thema Digitalisierung gibt. Auf der anderen Seite wollen sich Leute aber auch begegnen, wollen Leute miteinander sprechen. Könntest du diese zwei Richtungen einfach mal bitte für uns einordnen, was das heißt?
Ich bin der Meinung, oder die ist jetzt, damit stehe ich ja gar nicht alleine, dass die zunehmende Digitalisierung begünstigt, dass es eben wieder eine wahnsinnige Akzeptanz und auch eine immense Berechtigung für reale Begegnungsqualitäten gibt. Und zwar in vielerlei Bereichen, ob das jetzt Kultur, Corporate etc. etc. Und da spielt natürlich die Messe eine ganz zentrale Rolle. Also wir dürfen nicht den Fehler machen, ich glaube, das wurde uns in der Pandemie auch allen sehr, sehr bewusst, das Digitale ist keine Einbahnstraße. Mhm. Das ist eine wunderbare Ergänzung von unserem Leben mit all dem, was dazugehört. Auch neueste Errungenschaften wie Artificial Intelligence und Midjourney etc. Aber der Glaube, dass wirklich alles digitalisiert wird, ist Humbug. Das ist falsch, weil Menschen wollen gerne gemeinsam mit Menschen was erleben. Und gerade Messen, also jetzt so internationale Messen, Formate wie eine South by Southwest, aber auch andere internationale Leitmessen, Fachmessen, leben ja auch davon, dass es eine tolle Zufallsbegegnung gibt von Menschen aus der ganzen Welt. Und glaub dafür, naja, davon kann man nicht genug bekommen.
Ich würde das nochmal gerne ein bisschen weiterführen. Du hast gerade über Events gesprochen, beziehungsweise über Messen gesprochen. Aber was heißt denn das zum Beispiel für Orte wie die Innenstadt, die ja irgendwie so ein bisschen totgeglaubt ist? Gibt es nach dem, was du eben gesagt hast, auch für die Innenstadt als neuen Kontaktpunkt wieder ein Revival? Oder wie siehst du das?
Naja, es ist interessant, dass du das sagst, weil fürwahr gibt es da sehr viele Parallelen. Hier von dem sogenannten, Sterben der Innenstädte oder auch die große Infragestellung von Messe. Wenn man das gut macht, wenn das Thema stimmt und wenn es eher eine Plattform ist und eher zur Inspiration, zum Austausch, zum Entdecken von Neuland etc. dient, dann hat eine Messe nach wie vor noch eine Wahnsinnsberechtigung und auch eine Innenstadt. Man muss das, glaube ich, nur umdenken, dieses reine, wenn eine Messe nur Quadratmeter verkaufen will oder wenn eine Innenstadt nur reine Transaktionszonen sind, dann ist es natürlich over. Aber wenn man das begreift, eher als inspirative Orte, Begegnungsplätze, Dinge auszuprobieren. Also Freunde von mir, die machen zum Beispiel ein tolles Taschenlabel und die sagen, tolle Taschen, nice fotografiert auf Instagram, das können alle. Die Taschen von denen kosten halt ein bisschen was. Das heißt, die überzeugen erst, wenn man die Tasche real in der Hand hat. Das heißt, da gibt es gar keine andere Möglichkeit, als zu überlegen, dass man sowas jetzt B2B-mäßig auf einer Messe wie in Paris anbietet oder dass man eben quasi in einem Laden eine Shop-in-Shop-Maßnahme hat, wo man eben diese Sachen sieht. Also wir brauchen das für eine gewisse, auf alle Fälle für ein gewisses Qualitätssegment, aber definitiv auch für dieses tolle Miteinander. Niemand hat doch ernsthaft, nur weil es jetzt irgendwie Lieferando gibt, die gute Restaurants in Frage gestellt. Und das sage ich jetzt nicht wegen der tollen Qualität der Pasta-Variation, sondern einfach, weil es toll ist, wo zu sitzen, wo andere Leute auch sitzen. Und das
aber
Mensch...
das Erstaunliche ist doch...
Entschuldigung.
Das Erstaunliche ist doch, wenn ich dort entweder alleine oder mit Leuten hingehe, dann habe ich ja in aller Regel mit den anderen Restaurantgästen nichts zu tun, sondern ich bleibe sozusagen in meiner Gruppe oder vielleicht auch zu zweit. Aber dieses Erlebnis, zu zweit zu essen oder in der Gruppe zu essen, das kann ich ja auch zu Hause haben. Warum ist es dann so wichtig oder was macht den Unterschied, das Ganze in einem Restaurant zu machen?
Also es geht ja um Kulturorte und Begegnungsstätten. Der Rick Owens, bekannter Modeschöpfer, der hat mal während der Pandemie einen schlauen Satz gesagt, dass people want gather together moments of beauty. Und das hat er natürlich jetzt auf eine Modenschau bezogen, hat aber auch gesagt, das gilt aber genauso gut für den Gottesdienst und by the way gilt es auch für ein gutes Restaurant. Also auch wenn du mit den anderen Leuten nichts redest, wie oft geht man denn oder entscheidet sich gegen ein Lokal, wo niemand anders drin sitzt? Und das machen auch Leute, die jetzt nicht von Tisch zu Tisch gehen und ihre Visitenkarten verteilen oder Profi-Networker sind, sondern man hat einfach ein besseres Gefühl, wenn der Laden voll ist. Weil es ist meistens auch ein Gütesiegel für die Qualität. Und wie oft passiert es, dass aus Zufall man schon mal rüberlunzt und sagt, genau diesen Salat hätte ich auch gerne. Also insofern gibt es da so eine Interkonnektivität, die man vielleicht gar nicht bewusst suchen muss. Aber auch hier gilt der Zufall. Also ich muss immer wieder erzählen, dass ich beim vorletzten Mal auf der South by South West war, der Messetrakt von der South by, da entdeckt man wirklich tolle neue Sachen, weil man hat das ja gar nicht auf der Agenda. All die Vorträge, die kann man auch im Flieger anschauen. Ob man das jetzt auf dem Screen sieht oder ob da live Elon Musk redet, so what. Gerade bei ihm macht das vielleicht eh nicht so viel Unterschied. Aber die Sachen, die zum Beispiel 3D-gedruckte Sushi, was auf Basis deiner Gesundheitswerte von der Blutprobe individuell für dich gedruckt wird, auch das als Story rein digital schön. Wenn man das Sushi aber dann wirklich essen kann, merkt man erst die Qualität. Also ich glaube schon, aber auf deine Frage zurückzukommen, die Tatsache, dass da andere Leute sind, gibt einem oft ein sehr, sehr gutes Gefühl. Weil du kannst es ja auch auf Kino anwenden. Guck mal, mittlerweile haben alle Leute riesengroße Screens zu Hause. Die Soundsysteme werden immer perfekter. Dolby Atmos kehrt in die Wohnzimmer von allen ein. Trotzdem gehen die Leute noch ins Kino. Wir haben das vor wenigen Wochen gesehen, wo ein Battle zwischen Jung und Alt war. Wer denn bitteschön in 48 Stunden, wie sich das damals fast gehörte, Barbie und Oppenheimer gesehen hat. Und zwar im Kino. Da hat doch keiner gesagt, ich warte jetzt, bis es auf Netflix kommt. Oder ich warte, bis man es irgendwo anders streamen kann. Also
ist denn das auch der Grund?
Eigentlich ist es ja absurd, aber das Gefühl, im Kino zu sitzen, im neuen Bond-Film, und wenn 800 Leute gleichzeitig raunzen, wenn das erste Mal der Aston Martin um die Ecke kommt, nee, das kriegst du zu Hause nicht hin. Geht nicht.
Ist denn schade, dass man das jetzt nicht als Video sehen kann, wie du dich da, wie dich das Ganze emotional mitnimmst. Aber ist das auch der Grund, warum Amazon als Händler Buchläden eröffnet hat? Und ist das auch noch der größere Grund, warum es eben immer noch Bücher gibt und nicht so wenige und das E-Book halt doch nicht den finalen Sieg davon getragen hat, weil das war ja irgendwie noch die Erzählung von vor, ich sag mal, 10 Jahren, wenn als Amazon das Kindle rausgebracht hat, dann hieß es ja, also in ein paar Jahren wird es überhaupt keine gedruckten Bücher mehr geben und das hat sich ja einfach als falsch herausgestellt. Gerade wenn wir sprechen, ist, glaube ich, gerade noch die Buchmesse in Frankfurt, oder?
Die war jetzt bis letzte Woche.
Okay, gut.
Es sind natürlich jetzt große Themen, die jetzt fast so ein bisschen auch das Hauptgebiet verlassen. Aber ich habe da eine ganz eindeutige Meinung dazu, weil, also ich habe mich mal mit einem sehr renommierten, tollen Verleger unterhalten. Und der hat zu mir auch gesagt, Stefan, mach dir mal keine Sorge. Solange wir als Kinder mit den Ravensburger Wimmelbänden von Ali Mikuc aufgewachsen sind, ist die Vermittlungsqualität und die Haptik, wenn du die nächste Seite von dieser dicken Kartonage umschlägst und siehst dann einen riesengroßen Bauernhof und die Infrastruktur vom Huhn, von der Kuh und sonst was, das da alles dazugehört, hast du das für immer abgespeichert. Und diesen Effekt kriegst du halt mit dem Kindle oder mit dem iPhone oder mit dem iPad nicht hin. Die Synchronität von der Haptik und der Merkfähigkeit. Warum gibt es wieder fast in jeder Museumsbuchhandlung Leuchtturm, Moleskine, diese ganzen Notizbuchhersteller und Faber-Castell und wie sie alle dazugehören, die Stifte dann, hat ja wieder einen Wahnsinnslauf. Das gute Skizzenbuch, Leute haben irgendwie verstanden, dass es ganz schlau ist, wenn man sich Dinge auch mal analog notiert. Und glaub ähnlich ist es mit den Büchern, die Merkfähigkeit, ich zum Beispiel male auch in meine Bücher rein, ich mache da Eselsohren rein, schreibe mit dem roten Stift, marke ich Dinge rein, wenn ich, keine Ahnung, das Peter Zumthor Atmosphärebuch im jungen Architekten in die Hand drücke hier, hat er davon eigentlich fast noch mehr, weil er noch eine Interpretation von mir oder die wichtigen Dinge unterstrichen bekommt. Hat jetzt mit dem Thema nicht primär zu tun, aber ich glaube, jeder, der mal am Strand quasi mit dem Sand und seinem Kindle zu kämpfen hat, weiß, dass das Good Old Paperback durchaus auch mindestens wettbewerbsfähig ist.
Dann lass uns doch mal wieder...
Aber kurz zu dem Amazon-Ding, weil du gesagt hast, ja klar, ich finde es auch ein interessantes Phänomen, dass riesengroße Online-Händler mittlerweile, also erst haben sie Whole Foods gekauft, weil sie ja auch offenbar der Supermarkt, der wird hier auch nicht digitalisiert werden können, weil du willst irgendwo dein Lebensmittel kaufen. Und die haben schon noch den Need entdeckt. Auch da gilt wieder, dass es eine Anlaufstelle braucht, wo halt auch viele Leute hingehen. So ein Whole Foods in San Francisco in der richtigen Gegend ist fast das, was früher mal bei uns der Marktplatz war. Das hat eine ganz andere Qualität. Das ist nicht einfach nur ein komischer, hässlicher Supermarkt, wo man schnell wieder rausrennen will, sondern du gehst in das Whole Foods rein und denkst dir, wow, du könntest da stundenlang verbringen, weil es einfach ein inspirativer Tempel ist für frische, nachhaltige, kostbare Lebensmittel. Da wirst du sogar selbst die Haferflocke wird zum Erlebnis. Und schaff das doch mal digital. Das geht doch gar nicht.
Ich würde gerne nochmal auf unser Thema, nämlich Messe und Events, zurückkommen und würde dir gerne ich stelle dir gerne die Frage, das, was wir jetzt besprochen haben, welche Auswirkungen hat denn das auf einen Messestand? Welche Auswirkungen hat denn das auf Events? Wie müssen die gestaltet sein, damit sie sozusagen zeitgemäß sind?
Also, eine Formel dafür auszusprechen, ist halt schwierig. Man kann das jetzt vielleicht nochmal mit unserer eigenen Arbeit, also die Messeauftritte, die wir haben oder die wir gestalten, die sind im Laufe der Zeit viel mehr zum Kommunikationsort geworden und viel mehr zum Austausch und auch, ich sage jetzt mal, Plattform für Kommunikation, Begegnungsstätten, miteinander, interaktiv, Community Building, also all die Stichworte, die auch heute von zentraler Bedeutung sind. Und es ist natürlich auch für die Marke selbst, für den Absender, ist dieses holistische, immersive Erlebnis einfach auch, naja, der Peak seiner Kommunikation. Weil du eben gerade bei Amazon, wegen Amazon angesprochen hast. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die Fenty Brand von Rihanna. Die war wahnsinnig erfolgreich auf Instagram. Das war bestimmt eine Instagram-Only-Brand. Und als sie dann sich entschieden hat, Läden zu eröffnen an Flughäfen, Flagship-Stores, als Marketinginstrument, weil plötzlich war Vienna am Flughafen gelandet. Das ist was ganz anderes, als wenn du quasi, wie das jetzt alle anderen machen, auch auf rein digital was vermarktest. Funktioniert, klar, aber um wirklich so ein nächstes Level des Brandbuilding zu erreichen, ist es sachdienlich, entweder Flagship-Stores, also eine Präsenz in den Städten oder an Flughäfen oder an Bahnhöfen oder eben auf Leitmessen, weil die Funktionsweise ist ähnlich. Die Marke ist im wahrsten Sinn des Wortes gelandet. Es wird ja auch von der Gen Z gefeiert. Die Gen Z feiert es ja, wenn dann die Marke, wenn Rihanna plötzlich am Flughafen ist, weil es für die dann plötzlich so in der realen Welt angekommen ist. Und wir dürfen nie vergessen, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, wir sind auch analog. Wir sind am Flughafen. Da ist kein Avatar. Klar, kann man jetzt sagen, wir verreisen nie mehr, wir machen das alles nur mit Midjourney. Viel Spaß dabei.
Stefan, ich wollte noch mal gerne auf die Messe zurückkommen. Du hast gesagt, es muss ein Ort der Kommunikation sein oder ein Ort, wo Kommunikation möglich ist beziehungsweise gefördert wird. Aber wie mache ich das denn? Also wie bringe ich denn Leute in Kommunikation? Es reicht ja nicht, da einen leckeren Kaffee hinzustellen oder die Wetterkarte, weil man sich erstmal über das Wetter unterhält. Wie kommt man denn dazu?
Also einerseits gab es ja schon vor Jahren die Erkenntnis, dass es schlau ist, wenn sachkundige Leute vor Ort einem was erzählen, sogenannte Explainer. Und wenn der Dialog schon von der Marke über Markenbotschafter wunderbar funktioniert und man nicht dem Irrglaube verfällt, dass man das outsourcen kann und irgendjemand auf dem Messestand Auskunft gibt, sondern wirklich.
Nochmal, wer bitte Auskunft gibt?
Irgendjemand. Also, dass jemand mit Sachkenntnis, mit einem fundierten Wissen, also wirklich als Markenbotschafter, da auch was zu sagen hat. Ob über Themen wie Energie oder neue Mobilität, da brauchst du halt einfach jemand, der das nicht nur macht, damit jemand quasi irgendwas repräsentiert, sondern sachkundig. Aber das ist jetzt gar nicht der Hauptpunkt. Ich glaube, das kann man durchaus auch bei uns, wenn man jetzt quasi eine Evolution von Messeauftritten von Fissmann und eine Evolution von Messeauftritten von Mercedes betrachtet, die Rolle, dass das Produkt ist nach wie vor von zentraler Bedeutung, natürlich, weil, wie eingehend vorhin gesagt, wenn wir das Produkt in real sehen, erleben und gucken, ob das wirklich auch alles so funktioniert. Und idealerweise macht man auch noch hier eine Probefahrt oder da einen Probelauf etc. etc. Aber die reine effiziente Quadratmeternutzung, wie viele Produkte kriegen wir denn auf 800 oder 8000 Quadratmeter unter, die ist definitiv over, weil man natürlich noch andere Momentums schaffen muss. Und du hast jetzt so ein bisschen despektierlich das Café erwähnt. Klar ist es wichtig, dass du auch ein gutes Hospitality-Versprechen hast. Auch da ändert sich es ja gerade, spätestens seit, keine Ahnung, der El Bulli-Koch bei der Documenta war. Das war ja sozusagen fast wie so ein trojanisches Pferd. Seitdem wird ja über Essen ganz anders diskutiert. Essen ist ja kein reines, funktionales, okay, jetzt gehen wir in der Pause eine Bratwurst essen mehr, sondern das kann ja durchaus die Erlebnisqualität attraktiv steigern. Und du brauchst natürlich auch eine gewisse, für Geselligkeit ist es eben auch ganz sachdienlich, wenn du einen guten Fruchtsaft oder einen Tee oder einen Barista gemachten Kaffee auf den Tisch stellen kannst. Also deswegen, früher haben wir uns mit diesem ganzen Thema Hospitality gar nicht befasst, weil wir echt so ein bisschen, das kam tatsächlich aus einer Arroganz, so ist ja nicht so wichtig. Mittlerweile hat sich das komplett gedreht, dass wir sogar im Rahmen unserer holistisch-ganzheitlichen Arbeit Food-Konzepte mit bedenken und die mit Experten aus der Gastronomie uns wirklich was überlegen, was auch zu dem Markenversprechen passt.
Aber um was geht's da? Es kann ja nicht darum gehen, dass man irgendwie nochmal den nächsten Sternekoch einlädt, um da was zu brutzeln, oder? Das kann ja nicht der Punkt sein.
Na. Es geht um Qualität. Und jetzt wissen wir ja alle, dass die reine ich sage jetzt mal, das Rangzeichen an der Schulterklappe oder irgendwelche Preise, dass die ja nicht für Qualität das ausschlaggebende Kriterium sind.
Also einige Agenturen sehen das anders.
Naja, gut, aber du siehst ja auch, dass quasi diese, wie viel ehemalige Sterneköche haben irgendwann, weil sie den Zirkus des Sterne-Battle nicht mehr mitgemacht haben, aufgehört und die Qualität von denen ist ja nicht schlechter geworden. Also das ist quasi nochmal kurz eine Side-Notice. Nein, aber ich glaube, es geht schon darum, dass du eine Qualität lieferst, dass du was machst, was auch eine gewisse Weise die Individualität oder die Fürsorge des Gastgebers, weil ob du jetzt in eine Messe gehst oder in einen Store, du bist jetzt zu Gast bei jemand. Und wenn du dann, keine Ahnung, im Hochsommer nicht mal ein Glas Wasser angeboten bekommst oder eben um die Mittagszeit, ich sage jetzt mal nur Systemgastronomie, Crap, ist das, glaube ich, falsch. Aber wir sollten jetzt gar nicht so viel vom Essen reden. Ich glaube, dieses ganze Thema, die Messeauftritte, die so erfolgreich sind, die haben oftmals auch kulturelle Momente. Die haben eine andere Art und Weise, wie sie vielleicht auch sorgfältig über auf einer Metaebene berichten, beispielsweise über Nachhaltigkeit.
Was kann denn ein kultureller Aspekt sein, von dem du eben gesprochen hast? Kannst du es mal mit einem Beispiel verdeutlichen?
Ein kultureller Aspekt kann man ganz einfach, zum Beispiel Kunst oder Musik. Also in dem Moment, wo man nicht nur rein, das hatte ich ja vorhin gemeint, auf Ware, 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 Produkt, Produkt, Produkt geht, sondern überlegt, was könnte denn noch passen und was könnte auch die Attraktivität des Gesamtereignisses steigern und dann damit einhergehend auch einen gewissen Magnetizismus, eine Anziehungskraft, oh, was ist denn da Tolles? Aber darüber hinaus natürlich auch eine, ich sage jetzt mal, Maximierung der Verweildauer. Weil in dem Moment, wo die Atmosphäre überzeugt und wo da vielleicht noch ein tolles visuelles Momentum ist, jenseits der tollen Bespielung vom Produkt etc., vielleicht auch was mit einer künstlerischen Note, vielleicht auch eine große Skulptur und dazu vielleicht auch noch gute Musik läuft und nicht irgendjemand einfach seine Playlist vom Handy anschaltet, sondern man mit Sorgfalt für alle, für die Stimulation aller Sinne sich eine gute Lösung überlegt, die das Gesamterlebnis unterstützt, dann funktioniert ein Messeauftritt wunderbar. Und by the way, so muss auch in der Innenstadt zukünftig, vielleicht muss man den Begriff Shop schon fast vermeiden, weil es geht auch da mehr um Inspiration und um Kommunikation und Community Building und ja, schon auch Kulturorte. Und Kultur darf man auch nie so eindimensional betrachten, weil sowas wie, was Nike geschaffen hat, in dem Moment, wo sie schon vor vielen, vielen Jahren In-Store Basketball spielen, hast du einfach auch ein Kulturmomentum und ein Sportmomentum, was aber auch mit einer Kultur wie Hip-Hop und Basketball und Street-Culture etc. zu tun hat. Und man muss natürlich dann auch schon so sorgfältig sein von der Belegschaft, dass man es eben auch erlaubt. Also in dem Moment, wo bei Hugendubel jemand aus dem Laden rausgejagt würde, weil er 4 Stunden unten im Erdgeschoss sitzt und einfach nur liest, wäre das ein Fehler. Das heißt, die zelebrieren das ja geradezu, wenn Lesenerds, was kann dir denn Besseres passieren, als Laden der Bücher verkauft, wenn du in dem Laden bist und siehst lauter Leute, die vertieft in Bücher gucken. Ich war mal in Shenzhen paar Mal, wenn wir da ein tolles Projekt gemacht haben. Da war ich wirklich sehr erstaunt, weil die Kultur in China für das Gedruckte, da war ich in der Bibliothek, sowas wie eine Stadtbücherei. Die war geflutet von jungen Leuten. Warte mal, nee, kurz, bitte nicht unterbrechen. Die war geflutet von jungen Leuten und die haben alle ein Buch in der Hand gehabt.
Stefan, das war eigentlich schon Eigentlich fand ich das ein ganz, ganz tolles Schlusswort. Dann bist du wieder so ein bisschen spezieller geworden mit den Büchern. Aber ich habe mich trotzdem gefreut, dass du es zum Ende hin einfach nochmal zusammengefasst hast und auch mit einem Beispiel belegt hast. Und von daher lassen wir es einfach dabei. Ich wollte eigentlich noch von dir wissen, wenn wir uns in 5 Jahren widersprechen, was hat sich bis dahin verändert? Aber die Frage stelle ich jetzt nicht, sondern wir treffen uns einfach in 5 Jahren wieder und gucken, was sich dann verändert hat, wenn das für dich gut ist.
Lieben gerne.
Danke dir.
Danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.